Es ist September, Leute. Wir sind wieder da. Und ja, es wird sich einiges tun bei nerdpodcast.de. Denn fangen wir erstmal mit der schlechten Neuigkeit an. Die müssen wir gleich hier mal kund werden lassen. Der Christian von RetroPlays, der schafft es leider nicht mehr, mit seinem Job hier dabei zu sein. Das ist einfach zu zeitintensiv, aber er hat ja noch einen eigenen Podcast, sein Zocksofa, da könnt ihr auf jeden Fall mal gerne vorbeigucken und als Gast werden wir ihn sicherlich auch nochmal ranbekommen. Aber das bedeutet auch, liebe Leute, gleich zum Anfang, wir müssen was ändern, denn wir haben zwei Bonusformate, beziehungsweise drei Bonusformate, aber zwei sind halt mit dem lieben Samp und ja, jetzt ist es halt der Punkt gekommen, wo wir sagen müssen, okay, wir müssen grundsätzlich wahrscheinlich das ein oder andere Format abändern. Gerade in den Feedback-Spalten auf YouTube würden wir uns freuen, wenn ihr da direkt mal reinschreibt. Natürlich auch gerne bei Steady und Patreon. Aber wir müssen jetzt natürlich was ändern. Wie sehen das die Premium-Member? Wie sehen das die normalen Leute? Was würdet ihr euch wünschen vielleicht sogar? Und es gibt auch noch eine andere Änderung, denn wir hatten ja letztes Mal im Roundup gefragt, ey, wie sieht's denn aus? Sollen wir weiterhin zweimal die News machen im Monat? Und da haben einige Leute gesagt, nö, müsst ihr eigentlich nicht unbedingt. Also ihr könnt auch einfach dumm labern über irgendwelche Gaming-spezifischen Themen. Und genau das werden wir jetzt machen. Einmal machen wir den News Roundup, also das, was wir heute machen. Und dann werden wir aber auch nochmal den Platz freiräumen sozusagen für eine eventuelle Spielbesprechung, für ein Retro-Game oder ähnliches oder. Das werdet ihr dann noch sehen in dem Fall. Und mit wem ich heute wieder dumm labern darf, ist Tim. Hallo.
Moin. Willkommen hier im September. Schön, dass ihr da seid.
Ja, es geht wieder los mit Nerd Podcast. Die Temperaturen sind wieder ein bisschen kühler geworden. Wobei, jetzt muss man aber dazu sagen, Tim, August war jetzt auch nicht so wild bis auf 2-3 Wochen, oder?
Also pass auf, ich gebe nochmal meinen Take zum Sommer. Ich finde, das war der ekligste Sommer, an den ich mich so erinnern kann. Warum? Er war nicht so super heiß. Also wir hatten weniger Tage, wo es auf die 30, 40 Grad oder sowas geklettert ist. Das gebe ich euch. Und ich glaube, Sommerliebhaber würden diesen Sommer auch nicht wirklich toll gefunden haben, weil es war irgendwie sehr wenig Sonne. Also der ganze Juli war bei uns nur grau und trist. Es war aber trotzdem warm. Es war trotzdem drückend, es war trotzdem schwül. Wir hatten hohe Luftfeuchtigkeiten, hohe Taupunkte. Es war einfach trotzdem eklig. Das heißt, du hattest nichts von Sommer, weil es war keine Sonne da. Es entstand keine trockene Hitze. Und ich fand, im August war es jetzt auch nicht viel besser. Es hat immer mal irgendwie geregnet und es war irgendwie das Beste von beiden war nicht da. Der August hatte jetzt auch keine Sonnentage. Aber genau das ist ja das Problem. Ich will eine schöne, angenehme, trockene Hitze, die man auch irgendwie genießen kann, wenn denn überhaupt. Aber es war in der Zeit wieder so schwül und drückend. Man hatte nur Kopfschmerzen. Es war nur noch irgendwie und B. Deshalb, für mich war das der ekligste Sommer, an den ich mich überhaupt erinnern kann. Auch wenn er von den Temperaturen her vielleicht gerade noch so ging, konntest du irgendwie nie mal irgendwie, vielleicht, also in letzter Zeit mal abends, ja. Im August war es öfter mal so, dass man abends vielleicht ein bisschen Kühle und Frische genießen konnte. Aber die Tage waren irgendwie echt eklig. Vielleicht, es kann natürlich auch ein Körperding sein. Ich versuche immer den Fehler bei mir zu sehen. Mein Körper ist weird und komisch. Aber ich habe auch viele andere darüber meckern gehört, dass einfach, dass man mit dieser so eine drückende Luft, dass man da nicht so klar kam. Ich hoffe, euch ging das anders. Und ich hoffe, ihr denkt euch gerade, wovon redet der Mann. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr besser klarkam mit dem Sommer.
Naja, also ich sag's mal so, hier ging es eigentlich, hier im Süden war es eigentlich angenehm bis auf 2-3 Wochen. Nur, ja, die Klimaanlage hätte ich mir eigentlich schenken können. Halt, weil 2-3 Wochen war es halt dann mal ein bisschen heißer, sag ich mal. Es war genau in dem Zeitraum, wo wir jetzt die Pause gemacht haben. Da war es dann schon ätzend. Da war ich dann immer froh, wenn ich nach den News mich irgendwo wieder verkriechen konnte. Aber es ging eigentlich klar, sag ich mal, hier. Aber natürlich bei euch da oben am Wasser ist natürlich dann auch nochmal so eine gewisse Mischung da, ne? Und ja. Aber ansonsten war es eigentlich in Ordnung. Ich wünsche mir halt, dass wir jetzt wenigstens noch ein bisschen Sonne kriegen, weil ich habe ja mehr Angst vor der Dunkelheit, ehrlich gesagt, wieder.
Ja, diese einmal Dunkel-Depression, verstehe ich. Und deshalb sage ich, ich würde euch ja den anderen Sommer eher gönnen. Ich käme auch besser mit dem klar. Wenn das dann wenigstens, wenn die Sonne ballert, weißt du, und das ist so eine, trockene Hitze. So, ich war ja auf, ich sag's ja immer wieder gerne, ich war auf Malle. Und ich habe hinterher festgestellt, es war auf Malle waren 44 Grad. Boah. Was war? Ich kam klar, ich war wandern, ich fand die Hitze geil, weil es war eine richtig schöne, angenehme Hitze auf der Haut. Mhm. Es war halt eine trockene Hitze. So, und da, die war richtig geil. Die habe ich voll gut weggesteckt und ich habe das komplett gefeiert. Und dann kam ich zurück nach Deutschland zu 25 Grad, aber feuchte Hitze und ich bin gestorben.
Mhm. Ja, das ist, ja, diese Klimaumschwünge und sowas alles und diese Feuchtigkeit in der Luft und so, das kann ich auch immer nicht, weil du ja instant am Schwitzen bist, obwohl du eigentlich gar nicht am Schwitzen bist, weil sich ja dieses ganze Wasser, sag ich mal, was so in der Luft liegt, dann auch auf der Haut abdeckt und das finde ich auch immer nicht schön. Das
ja. Stimmt, ja. Ich finde den Unterschied halt so krass. So eine trockene Hitze, die erwärmt deine Haut, die wärmt dich, du fühlst dich wohl, aber diese trockene Hitze, und ich finde, das war im August so doll, die drückt von außen auf dich. So, die engt dich ein, man hat das Gefühl, die Decke fällt einem immer im Haus auf den Kopf. So, ja. Dadurch, dass man dann auch so ein bisschen schwitzt, das ist so die, so als wenn so ein warmer Mantel auf dir liegt bei trockener Hitze und dich wohlfühlen lässt. Und ja. bei der feuchten Hitze drückt dieser Mantel dich zusammen von außen.
Ja, 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 richtig. Naja, aber so ist es jetzt und jetzt wird es halt wieder ein bisschen kühler. Ich bin bloß mal gespannt, wie das jetzt mit dem Winter wird. Ich habe schon diverse Vorbereitungen getroffen. Hab mir jetzt so eine Tageslichtlampe geholt, mal sehen, ob die was bringt, keine Ahnung. Werd mal schauen, dass ich dagegen jetzt mal aktiv vorgehe. Aber kommen wir mal zu schöneren Themen. Tim, was hast du denn gespielt?
Also, ich habe sehr viel gespielt. Aber ich habe mir jetzt mal auf, ich sag mal, auf drei Dinge beschränkt. Aber das eine kann ich kurz halten, weil ich will mich ja da nicht wieder draus auslassen. Ich liebe Elden Ring Nightreign. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. Ich kann nicht aufhören. Es ist perfekt für mich. Ich freue mich so sehr auf irgendwie ein Update. Und ich will euch damit gar nicht lange nerven. Ich kann nur einfach, ich liebe es so doll, ne? Ich hätte halt echt nicht gedacht, dass dieses Prinzip, aber vor allem, es kommt ja eine Sache nochmal hinzu, die sich von der letzten News nochmal so hart ergeben hat. Es kam ja die Everdark-Bosse, also nochmal eine schwere Version der normalen Bosse. Und die waren nochmal so viel geiler. Ja, aber pass auf, das Ding ist, ich hätte halt gedacht, dass man das mit Randoms, also als das Spiel rauskam, habe ich gedacht, toll, mit Randoms, was soll das denn werden, ne? Aber nee, die Community ist so geil, die haben einfach alle Bock auf das Spiel. Es wird immer ernst genommen, es geben sich alle immer Mühe und die meisten sind halt gut. Du hast halt ganz selten mal jemanden, der, ich sag mal, neu ist und das ist ja okay. Du merkst ja relativ schnell, ob die Person dann neu ist und noch überfordert ist und dann machst du mit dem halt einen etwas langsameren Run. Dann bist du zwar am Ende vielleicht Level 13 oder 12 statt 15, dann wird es sehr schwer teilweise, aber dann hat die Person was gelernt. Das merkt man dann aber, man lässt sich drauf ein. Aber in den meisten Fällen hast du Leute, die gehen mit dir ab, ihr fetzt das weg und dann freut euch am Ende oder es geht mal schief. Das ist halt der Roguelike-Charakter, ne? Und es macht so viel Spaß und ich freue mich so sehr, wenn da neuer Content kommt. Also bei irgendwelchen Shows, die größte Ankündigung, die für mich überhaupt kommen könnte, wäre eine neue Map oder neue Charaktere für Elden Ring Nightreign. Oh, ich liebe dieses Spiel, ne?
Ja, es ist ja so, das hat da From Software nicht schon irgendwie so andeuten lassen, dass da jetzt noch wesentlich mehr Content kommt.
Ja, also es sollen zwei neue Charaktere kommen. Wir wissen noch nicht wann. Also es gibt noch kein offizielles Statement zu DLCs in dieser Form, nur das, was kommen soll. Und ich bin so hibbelig, ne? Weil ich wenn da nochmal neuer Content kommt, dann kann ich wieder so abgehen und ich freue mich so doll. Es soll vor allem jetzt auch ein Hard Mode kommen und ich habe erst so gedacht, Hard Mode, ihr könnt mich doch mal am Arsch, aber jetzt habe ich halt auch mittlerweile tatsächlich alles geschafft, sogar Solo habe ich einige Bosse geschafft, dass ich gesagt habe, ja okay, komm, Hard Mode, ich check ihn mal ab, gib einfach Content, Mann, gib Content.
Na, da bin ich ja mal gespannt, also wenn ich jetzt schon höre Elden Ring und Hard Mode, dann bin ich ja schon wieder raus, aber das soll ja auch für jeden dann individuell sein, nicht wahr, Tim? Aber es ist halt spannend zu hören, weil ich habe, also in meiner Bubble zum Beispiel habe ich überhaupt nichts mehr von dem Spiel mitbekommen, so, also außer, dass es irgendwie hieß, dass jetzt irgendwie noch Updates kommen sollen oder ähnliches, aber ansonsten,
der Erfolg des Spiels ist schwer zu betiteln, also das ist vielleicht nochmal interessant, weil dieses Spiel hat eine ganze Weile gebraucht, um überhaupt auch in der Souls-Community Fuß zu fassen und ist auch nicht für jeden was, denn es ist ja kein Singleplayer-Spiel. Es ist kein, also du kannst, mittlerweile muss ich dazu sagen, du kannst es mittlerweile wirklich gut auch im Singleplayer spielen. Aber erst, wenn du das Spiel richtig gut kennst. Also es ist kein Spiel, was du alleine durchforsten kannst, was du alleine in deinem Tempo spielen kannst und Ruhe. Es ist halt, du hast halt 45 Minuten für einen Run. Ne? Die Zone kommt irgendwann, das heißt, du musst fetzen. Und je besser du das Spiel kennst, desto mehr Spaß macht es. Und wenn du das Spiel wirklich gut kennst, dann kannst du auch alleine spielen. Ich schaffe mittlerweile echt viele Bosse auch alleine, weil ich mittlerweile auch alleine auf Level 15 komme. Okay. Aber es ist halt kein Adventure-Game, in dem du alleine einfach losziehst, wie bei den typischen Souls, Elden Ring oder allen möglichen Action-Adventures. Das ist es nicht. Und deshalb ist es für viele kein Spiel. Und das, ich will auch gar nicht den Jünger machen, der sagt, ey Leute, Elden Ring Nightreign ist das beste Spiel ever, so für alle. Nein, und es wird auch keine Schnitte, irgendwelche Preise. Das ist mir völlig egal. Ich liebe das Spiel einfach so für das, was es ist. Und es hat in der Souls-Community auch eine Weile gebraucht, dass die Leute für sich erstmal abchecken müssten, ob es ihnen gefällt. Ich selber habe übelst lange gebraucht und habe das Spiel nicht verstanden, habe gehadert, habe nichts tot bekommen und das hat sich bei mir auch erst schleichend eingestellt. Und jetzt hat es so diese super, super treue Fanbase, die alle dieses Spiel für sich entdecken und lieben und das kommt immer mehr und mehr, dass so nach und nach dieses Spiel die Leute abholt, aber es wird nie großartig für die Massen sein. Deshalb checkt, wenn ihr Bock habt, checkt ganz in Ruhe ab, ob das Spielprinzip überhaupt was für euch ist, weil es ist halt, du spielst mit zwei Leuten, mit zwei Randoms oder mit zwei Kumpels, das ist halt das Geile, mit Kumpels spielen oder mit, ich spiele halt mit Coco super gerne. Und dann geht ihr halt raus in die Map, das ist eine feste Map, die aber jedes Mal random aufgeteilt ist. Die Orte sind jedes Mal random, die Bosse, der Loot. Und dann habt ihr erstmal eine gewisse Zeit, bis die Zone sich zu einem Punkt zusammenzieht, da gibt es dann einen Boss. Dann kommt Tag 2, die Welt ist wieder offen und dann nach Viertelstunde oder so zieht sich die Zone wieder zusammen. Und in diesem Zeitraum müsst ihr möglichst viel töten. Ihr werdet stärker, wenn ihr tötet, ihr bekommt Waffen, wenn ihr tötet und am Ende müsst ihr einen Boss töten und habt den Run geschafft. Und das ist das Spielprinzip und das muss man mögen, weil das ist safe auf gar keinen Fall für jeden was. Ne?
Nee, also wie sämtliche From-Software-Spiele, ne? Also die heben sich ja vor allem dadurch ab, dass sie halt nicht den, ich sag mal, Mainstream-Massengeschmack treffen, auch wenn sie mittlerweile schon im Mainstream angekommen sind, aber sie sind halt was Besonderes und das ist auch gut so. Also es ist halt so und ich bin mal gespannt, wie sich From Software noch machen wird. Sie haben es jetzt natürlich erfolgreich geschafft, ein Service-Game zu etablieren, sage ich mal, einfach weil die Leute auch Bock darauf hatten, weil es von FromSoft ist, weil FromSoft halt noch nicht der Spielehersteller oder Publisher ist, der jeden Woche oder jeden Monat damit neuen Skandalen um die Ecke kommt, sage ich mal, sondern einfach, weil die auch beliebt sind. Und dann sieht man ja offensichtlich, wird auch so ein Konzept gerne gekauft. Und das ist
ja, aber weil es halt auch so gut ist, ne? Also, oh man, es ist halt so polished, es spielt sich so gut, es ist so durchdacht, das habe ich ja über die Zeit erst so richtig mitbekommen. Was wo an welchen Orten platziert ist, wie die Karte aufgebaut ist, die Hinweise, es ist so durchdacht und so gut designt. Die haben es halt einfach drauf, das muss man halt ehrlicherweise auch sagen. Es gibt so Entwicklerstudios unserer Zeit, die halt noch feststehen, als wie du sagst, keine Skandale, einfach gute Games wie Naughty Dog, From Software und es gibt auch bestimmt viele andere, die man noch nennen könnte. Aber oh mein, From Software, die macht's einfach. Deshalb bin ich jetzt halt noch umso gespannter auf The Dusk Bloods, weil ich da jetzt halt aber auch wieder Qualität erwarte. Aber mal schauen, das wird ja wohl tatsächlich PvP. Und PvP ist tendenziell halt tatsächlich nicht so mein Ding, deshalb bin ich halt echt gespannt, wie ich das Spiel dann finden werde.
Ja, ich bin auch gespannt, weil es ist jetzt natürlich auch auf einem komplett neuen System wieder entwickelt wird. Und wenn ich eins von From Software so ein bisschen gelernt habe, manchmal tun sie sich dann halt auch ein bisschen schwer, ne? Also ich meine, das erste Dark Souls auf der PS3 lief jetzt auch nicht wie Butter. Und Elden Ring zum Release war jetzt auch, ja.
Ja, hatte Probleme auf dem PC, ne? Ja.
Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob sie den Punkt mittlerweile übertroffen haben und jetzt auf einem komplett neuen System wie der Switch 2 abliefern werden.
Ja, mal schauen. Es könnte da ja tatsächlich Probleme bei der Entwicklung geben. Da hätten wir jetzt eine Kette zu einem Thema, über das wir heute aber noch sprechen werden.
Ja, richtig.
Aber genau. Ich mache es jetzt tatsächlich ganz. Also ich habe noch ein anderes süßes Spiel gespielt, Pilgrims. Das hat Coco mir empfohlen. Das sah voll weird aus vom Artstyle. Kennst du Janosch?
Ja.
Das erinnert mich sehr stark an Janosch. Das hat so einen, so dicke schwarze Linien in der Zeichnung, so einen dreckigen Stil, wenn du verstehst, was ich meine. Wer Janosch kennt, weiß, was ich meine. Das ist ja so ein ruppiger, realistischer, dreckiger Stil, so wo halt die Wohnungen halt Brotkrumen in der Ecke liegen haben, eine Spinne von der Decke, alles ist so ein bisschen schmutzig, so ein bisschen realistisch halt gehalten, ne? Wie so ein Bauernhaus, ist halt dreckig innen drin auch mal, ne? So halt so eine typische Scheune oder sowas. Und das ist voll cool, das ist so ein blöder Arzt, also so ein ganz dämlicher Arztteil. Und du spielst im Endeffekt eine Figur und das ist Point and Click. Es ist für Mobile auch konzipiert, aber tatsächlich gut in Mobile konzipiert. Und du hast eine Figur, die packst, du hast unten so eine Karte, du packst sie auf den Bildschirm und dann musst du als erstes, bekommst du so eine Minimap und dann sitzt da eine ich glaube es ist eine Dame oder so ein Totenfahrer in so einem Boot und das ist dein Ziel. Du musst mit diesem Boot fahren, um irgendwo hinzugelangen, aber sie fährt nur, wenn sie ihren Vogel wiederbekommt. Okay, du musst den Vogel besorgen. Den musst du jetzt erstmal suchen. Dann gehst du durch den Wald, da ist ein Räuber. Der Räuber lässt dich nur durch, wenn du ihm wenn du ihm so gebratene Kartoffeln beschaffst, dann musst du erstmal, wo sind die Kartoffeln? Dann gehst du, dann klickst du auf so einen anderen Punkt auf der Map, da ist dann so ein kleines Feld, du hebst die Spitzhacke auf, holst die Kartoffeln raus, dann gehst du an so einen Lagerfeuerplatz, da ist ein Topf, da musst du den mit Wasser füllen, kochst die Kartoffeln, gibst sie dem Räuber, dann siehst du die restliche Map und dann hast du halt noch so ein paar kleine Orte, du findest noch so eine Einöde mit dem Teufel, du findest eine alte Dame und das sind dann so deine spielbaren Charaktere. Und dann musst du allen möglichen kleine blödsinnigen Rätsel lösen. Das ist so eine Soft-Variante von Point-and-Click-Adventure, aber halt durch diesen dämlichen Stil irgendwie voll charmant und hat auch nicht die größte Spiellänge. Es gibt immer verschiedene Wege, wie du an gewisse Ziele kommen kannst. Du kannst zum Beispiel, da ist ein Bär in der Höhle. Du kannst dem Bären Alkohol geben, sodass er säuft und schläft und dann holst du dir den Diamanten aus der Höhle. Oder du verkloppst ihn mit dem Besen, mit der alten Dame. Oder du wirfst ein Lasso auf ihn, bla. Und du musst halt gucken, zu welchem Zeitpunkt kannst du mit deinen Charakteren welches Item haben, um die verschiedenen Achievements zu haben. Aber es ist alles eine sehr, sehr softe Variante von Point and Click. Und eher dafür gedacht, so ein kleines, süßes Spiel für zwischendurch zu sein. Denn es kostet aktuell auf Steam auch nur 97 Cent.
Oh, 97 Cent. Okay, das ist ja auf jeden Fall dann auf jeden Fall mal ein Blick wert, würde ich sagen. Ich habe mir gerade mal den Trailer dazu reingezogen. Und ich sehe schon wieder Karten.
ja, du packst halt so. Aber ja, das ist kein Deckbilder, sondern du hast halt deine Charakterkarten und du ziehst halt diese Charakterkarte auf den Bildschirm und dann passiert halt das, was der aktuelle Charakter da macht. Das heißt, sagen wir mal, da ist zum Beispiel ein Priester von der Kirche. Dann setzt du jetzt die alte Dame rein. Dann wird der Priester die alte Dame, bemüttern, weil sie halt arm ist. Packst du den Teufel rein, dann wird der Priester aber böse, weil er den Teufel nicht ab kann. Packst du den Räuber rein, macht der Räuber halt Dinge mit dieser Karte. Und so musst du halt rauszüfteln, welche Charakterkarte packst du, zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Item irgendwie darauf. Rätselst ein bisschen rum. Und ja, ist halt eine süße kleine Musik, süß, total toller Artstyle und es kostet echt nicht viel. Und ich habe auch schon rausgefunden, das Entwicklerstudio hat viele Spiele dieser Art und die will ich mir jetzt alle mal angucken. Unter anderem Happy Game, was wohl richtig creepy sein soll.
Ja, das klingt auch schon wie so ein creepy Titel heutzutage. Ne? Also du hast ja mittlerweile, wenn du Happy Game hörst, dann bist du ja mittlerweile nicht mehr an dem Punkt, dass du sagst, das wird bestimmt ein fröhliches Spiel, sondern da denkst du sofort so, aha.
Okay. Ja, genau wie dieses We Happy Few. Das ist ja auch super absurd.
Ja, richtig, genau. Happy Game. Vor 4 Jahren Reveal-Trailer, 1,5 Millionen Aufrufe. Also scheint irgendwie einen Nerv zu treffen, offensichtlich. Oh Gott. Okay, gut.
Ich bin gespannt. Ich werde das wahrscheinlich heute Abend zocken. Ich habe Bock auf das Spiel.
Ja, da bin ich ja mal gespannt. Da können wir ja dann mal das nächste Mal drüber reden. Okay, dann mache ich es kurz. Ich habe Kirby gespielt.
Hat den DLC.
Ja, und ich muss sagen, ja, ist geil. Also ist ja super hübsch und so. Aber, und das Aber ist jetzt nicht so groß, aber ich hätte irgendwie, dadurch, dass es halt modifizierte Level sind von den bestehenden Leveln, hätte ich irgendwie was anderes erwartet für die 20 Euro. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es macht mir super viel Spaß. Du siehst halt neue Ecken von den Leveln. Du hast natürlich die neue Performance der Switch 2, aber die ist leider auch dieses Mal wieder nicht immer perfekt. die haben ja so groß damit beworben, zum Beispiel, dass die Charaktere, die im Hintergrund sind, halt nicht mehr mit 15 Frames laufen, sondern halt jetzt flüssig laufen. Aber vom Prinzip her hat man die Framerate übers gesamte Game nur verdoppelt. Also es läuft jetzt anstatt mit 30 Frames mit 60 Frames. Und die Gegner im Hintergrund laufen jetzt halt statt mit 15 Frames mit 30 Frames. So. Und dann hast du ein paar neue Effekte durch die Sternensplitter und so. Aber irgendwie, es ist halt mehr Kirby und das vergessene Land. Und das fand ich ja super, das Spiel damals. Aber irgendwie, wie erfüllt es für mich noch nicht ganz diesen 20-Euro-Preispunkt. Es sind halt 12 modifizierte Welten. Das stand ja schon vornherein fest. Und jetzt bin ich bei 8 von 12 oder so. Und irgendwie weiß ich noch nicht. Also so ganz einig bin ich mir noch nicht. Es ist mehr Kirby und das vergessene Land. Aber ich bin auch ganz ehrlich, die 70 bzw. 80 Euro, die Nintendo jetzt für die Retail-Fassung in Deutschland aufruft, die würde ich dafür nicht ausgeben. Versucht irgendwie, das Originalspiel günstig zu bekommen als Gebrauchtversion oder so und zieht euch dann einfach das Update aus dem eShop und dann seid ihr besser dran. Weil so ein Fuffi, ja, würde ich dem geben, aber nicht die 70 oder 80 Euro. Ansonsten habe ich bis jetzt viel Spaß damit gehabt, aber es ist halt mehr vom Gleichen mit ein paar schickeren Effekten und ein bisschen schickerer Grafik. Und leider haben wir auch hier wieder das Problem, ähnlich wie bei Donkey Kong Bonanza. Es ist wieder eine Switch 1-Entwicklung und hat teilweise wenige Stellen, aber trotzdem teilweise Frame Drops. Mhm. Und da bin ich dann wieder so, wo ich sage, Also Samt zum Beispiel, der hat ja jetzt vor kurzem ein Review-Video zur Donkey Kong Bonanza rausgehauen und er vermutet, dass es an der CPU von der Switch liegt, dass sie manchmal einfach nicht hinterherkommt. Aber weiß ich noch nicht so richtig. Ich würde da erst jetzt mal abwarten, bis denn die Switch 2-Entwicklung kommt. Und vor allem, wie jetzt Metroid Prime 4 laufen wird auf der Switch 2. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, ob das durchgängig diese 4K 60 halten kann oder ob das überhaupt komplettes 4K ist. Wenn das Metroid Prime 4 einhalten kann, ja, dann würde ich davon ausgehen, dass dieses Spiel definitiv schon ab dem Tag 1 mit auf der Switch 2 entwickelt wurde. Und dann bin ich dem wieder ein bisschen positiver gestimmt. Aber da warte ich jetzt erst die finale Version ab.
Ja.
Momentan ist es wirklich so ein bisschen, es hakelt sich so noch ein bisschen zurecht bei der Switch 2. Ich meine, klar, es sind die First-Titel und es sind die Release-Titel und so weiter und so fort. Aber ein Switch 1-Game, dass das jetzt noch Frame-Drops hat, das muss nicht sein, finde ich. Und ja, aber ansonsten, naja, wie es so ist, Arbeit, 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 mehr habe ich nicht gespielt.
Echt? Nee, ja, also ich habe noch, aber müssen wir nicht jetzt. Also ich habe Banjo-Kazooie ja noch komplett beendet, habe direkt ein Video dazu gemacht, ist wahrscheinlich der beste Collectathon aller Zeiten immer noch. Und finde ich halt gerade im Kontrast, finde ich gerade so zu den moderneren 3D-Jump-Runs halt wunderbar. Habe Banjo-Tooie auch schon angefangen, da hat mich die erste Welt jetzt tatsächlich nicht so doll abgeholt, wie Banjo-Kazooie mich begeistert hat. Aber hey, das war die erste Welt, da bleibe ich erstmal noch gespannt.
Ja, Banjo-Tooie ist ja generell ein Spiel, was ein bisschen schlechter so in der allgemeinen Wahrnehmung abgeschnitten hat. Aber mal sehen, wenn du das jetzt anfängst, ich muss sagen, ich bin mit Banjo nie richtig warm geworden, leider. Das, keine Ahnung, woran es liegt, vielleicht der nervige Vogel oder
Was?
Naja,
lass Kazooie in Ruhe.
Oder, dass du im Vergleich zu Mario zum Beispiel ein relativ träges Movement hast, was ja auch okay ist, was ja eine eigene Spielart hat, außer du reitest halt auf Kazooie und so. Aber ich weiß auch nicht, es ist irgendwie, keine Ahnung. Nee.
Es ist mehr, genau, es ist halt mehr Adventure, es ist mehr Collectathon, ein bisschen mehr Action-Adventure, als es Jump'n'Run ist.
Ja.
Nee, das ist so. Also die besten Jump'n'Runs, deshalb sag ich mal, die besseren Jump'n'Runs sind Odyssey und alle anderen Mario-Spiele und viele, viele andere tolle Games, die man jetzt Ahead in Time, bla bla bla. Ne?
Ja,
aber
ja,
als Collectathon, also als Action-Adventure, in dem man sehr viel springt, wo der Fokus auf das Entdecken der schönen Welten liegt und das Sammeln der Items und ein paar kleine NPCs und sowas, ein paar Puzzle, da, wenn man das mag, dann ist Banjo-Kazooie meiner Meinung nach immer noch einfach Welten besser als viele andere und macht auch dieses Sammeln halt eben so viel besser als Kollegen, die vor kurzem rausgekommen sind.
Willst du etwa gegen Donkey Kong Bonanza schimpfen? Das lasse ich nicht zu.
Es ist eine andere Art von Ansatz. Also ich sage ja, dieses alles Vollgespülte von Donkey Kong, wo man halt ohne irgendwie sich Gedanken machen zu müssen, einfach sammelt und hier noch kaputt kloppen und oh, ich finde so viel und man feiert das voll, dann ist es ja genau deins, ne? Mhm. Aber ich fand das halt langweilig, weil es halt einfach nur so alles irgendwie so wild da war. Der Unterschied ist halt, in Banjo-Kazooie gehst du in eine Welt und du siehst, sagen wir einfach mal, du siehst eine Küste mit einem Schiff in der Mitte, das gestrandet ist. Und dann erfährst du, das ist von Captain Blubber das Schiff. Und dann ist da noch eine Auster und so. Also das Ganze ergibt so ein stimmiges Gesamtbild, in der halt Orte sind, die wirklich auch in diese Map gehören. Und dann wirst du durch dieses Spiel geleitet, durch die Noten, meisterhaft geil geleitet. Und dann gibt sich das Bild von dieser Welt. Und dann suchst du in dieser Welt halt aktiv nach den Teilen und wirst dafür belohnt, dass du gut suchst und dass du halt verstanden hast, wo du schauen solltest und deckst nach und nach die Teile und freust dich über jedes Teil, weil du hast es aktiv gefunden und wurdest belohnt für einen tollen Instinkt, wo du suchen musstest. Mhm. So, und das ist ja eine andere Art von Ansatz, weil Donkey Kong Bonanza, da musst du ja nichts großartig für tun, um die Sachen zu finden. Mhm. Entweder du findest die Dinge einfach so oder du markierst sie dir auf der Map und läufst dann die Questmarker ab. Aber in Bonanza, würde ich jetzt mal behaupten, ist es ja selten so, dass du aktiv an Orte gehst, um die Dinge da zu suchen, weil du sie da vermutest, sondern du findest sie halt einfach. Oder gehst nach der Map. Aber eben dieses wunderschöne Oldschool-Level-Design, so wie früher in Gothic, wo dir eine Welt, eine Beschreibung gegeben wurde von der Quest, so wie bei den alten WoW-Quests. Mhm. Du hast eine Beschreibung bekommen und da musstest du anhand der Beschreibung wirklich in der Welt dich orientieren und anhand der Welt absuchen, wo du jetzt lang gehen müsstest. So, ja, und in der modernen Zeit läufst du ja nur noch Questmarkern nach. Du hast kein Gespür mehr für die Welt und dementsprechend wurden dann irgendwann die Welten auch nicht mehr so gut ausdesignt. Das heißt, du läufst Questmarker nach, das ist wie Fahren mit Navi. So, Banjo-Kazooie war noch, du hast eine Karte. Und du beschreibst, also dir wird halt beschrieben, okay, um dahin zu kommen, musst du da vorne immer weiter geradeaus fahren, bis du an der großen Eiche langkommst, wo ein Blitz eingeschlagen ist. Biegst nach links ab, ne, schreib dir das auf. Dann fährst du immer gerade weiter am McDonald's, dann rechts. Und dann musst du immer weiterfahren am Kreisel weiter geradeaus. Und dann ist da ein ganz, ganz großer Strommast. Der fällt dir groß auf, da steht auch Werbung drauf, bla bla bla. Und dann fährst du das ab. Und wenn du dann irgendwann nochmal dahin musst, dann hast du es dir gemerkt und weißt es, weil du ein Gespür für die Welt entwickelt hast. So, und die modernen Spiele heutzutage sind halt Navi. So, aber durchs Fahren nach Navi beinnerlichst du nicht deine Umgebung. Und das ist halt so schön bei Banjo-Kazooie, weil das halt so toll dafür eben auch designt ist. Und die heutigen Spiele sind halt alle Fahren nach Navi. Und beides hat seinen Reiz und beides hat seinen Spaß. Aber es hat auch seinen Grund, warum Breath of the Wild ja mittlerweile für viele, viele und die meisten, ich habe mehrere Umfragen gemacht und auch angeschaut, die meisten sagen heutzutage, Breath of the Wild ist ihr liebstes Spiel. Nicht mehr Tears of the Kingdom. Als das Spiel raus war, weißt du noch, alle so, oh, Breath of the Wild war nur eine Tech-Demo. Tears of the Kingdom ist meilenweit besser. Ja, und jetzt hat sich herausgestellt, dadurch, dass Tears of the Kingdom so viel moderner ist und du halt die Welt so viel effizienter bereisen kannst und überall Schnellreisepunkte hast, überall aus der Himmel irgendwo hinballern kannst und die Leute die Möglichkeit hatten, immer direkt von A nach B zu kommen, hat sich dann wohl doch herausgestellt, dass dadurch sich die Leute eben mit der Welt nicht mehr so identifiziert haben. Und dadurch einfach das Gefühl von Breath of the Wild einfach intensiver war als das Spielgefühl von Tears of the Kingdom. Aber wohlgemerkt, wir vergleichen hier gerade zwei der besten Spiele aller Zeiten. Nicht, dass ihr denkt, ich will sagen, Tears of the Kingdom sei nicht gut. Nein, um Gottes Willen. Aber Breath of the Wild hat sich da irgendwie in den Köpfen der Menschen dann doch irgendwie durchgesetzt.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Die Spieldesigns sind natürlich anders, was natürlich aber auch ein bisschen daran liegt, dass natürlich auch Grafik komplexer geworden ist. Du musst bei vielen Spielen heutzutage durch mehr Details und so weiter und so fort den Leuten auch was geben. Und das hat halt Breath of the Wild noch nicht, weil Breath of the Wild ein Launch-Titel für die Nintendo Switch ist und die Welt damit auch ein bisschen cleaner ist sozusagen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Banjo-Kazooie mit einem Donkey Kong Bonanza vergleichst, dann ist ja bei Donkey Kong Bonanza viel mehr los auf der Map, viel mehr tausend Sachen und so weiter und so fort. Deswegen kann ich die Entwickler da auch ein bisschen verstehen. Aber es gibt jetzt auch ein modernes Beispiel und das nennt sich Hell is Us und das konnte ich jetzt auf der Nvidia-Präsentation anspielen. Und das arbeitet zum Beispiel komplett ohne Marker wieder. da musst du dich dann wieder in der Welt zurechtfinden. Und das wurde jetzt auch richtig gut bewertet von den Testmagazinen und sowas alles. Also das könnte eventuell dann schon was sein. Ist natürlich ein bisschen düsterer. Aber das, was ich zum Beispiel gespielt habe, sieht noch relativ verhangen in unserer Welt aus. Und das, was ich aber auf Screenshots gesehen habe, sieht dann schon wieder so ein bisschen Fantasy-like aus. Also es könnte sein, dass da ein neuer Trend jetzt wieder entsteht und dass wir wieder mehr zurückgehen zu besser lesbaren Spielen, die dann aber auch die Herausforderung haben, dass du dich einfach auch mal verlaufen kannst.
Ne? Ja, ja, genau. Das ist, wie gesagt, muss man mögen. Deshalb sage ich ja, es ist nicht per se, dass ich sagen will, das eine ist besser als das andere. Es ist ein anderer Ansatz und ja, hat beides seinen Reiz.
Genau. Was auch seinen Reiz hatte, lange Zeit, und da kommen wir jetzt mal zu unseren Themen, sind natürlich Service Games, Tim. Und ich konnte ja nie wirklich was damit anfangen. Aber natürlich viele andere Leute, was man ja immer noch an erfolgreichen Titeln wie Fortnite, Minecraft und vielem anderen sieht. Aber wer damit kräftig auf die Schnauze geflogen ist, ist PlayStation. Und das hat man ja schon gemerkt. So ein bisschen haben sie sich gedacht, oh, Fortnite, geil, machen wir jetzt auch. Nur irgendwie hat man den Eindruck, die gesamte Industrie hat es verpennt, dass Spiele mittlerweile nicht nur noch 2 Jahre dauern in der Entwicklung, sondern bis zu 5 oder 6 Jahre. Und das haben wir bei PlayStation ganz besonders gemerkt. Und der PlayStation-CEO Herman Hulst, der Name, der macht mich immer noch fertig, wenn man da Deutscher ist, der hat jetzt gesagt, es wird strengere Tests geben, also Quality-Tests. Juhu, schon mal erste gute Neuigkeit. Weniger Live-Service-Games und mehr große Marken. Also das heißt, Sony macht die komplette Kehrtwende. Und da stelle ich erstmal eine Frage an dich, die jetzt so ein bisschen aus dem Thema bei mir ausreift, sage ich mal. Wie empfindest du denn die bisherige PlayStation 5-Generation, die jetzt im November 5 Jahre alt wird?
Ui.
Also,
ja, schwierige Frage erstmal. Also mein initialer Gedanke war, dass ich generell sehr wenig Spiele mir direkt in den Kopf kommen, die von PlayStation 5 selbst kamen für PS5. Vor allem von PlayStation selbst entwickelt. Demon's Souls war ein mega geiler Titel, ist aber ja von FromSoft entwickelt. Von Blue, also das Remake wurde dann ja vor allem von Blue, wie heißen sie?
Bluepoint,
genau. Und was kam denn von PlayStation selber?
God of
War, aber
Ratchet
das war
Clank.
Ratchet & Clank war großartig. Aber
und war auch eines der wenigsten Exclusives.
Ja, genau. Also welche PS5 Exclusives kamen von Sony für die PlayStation?
Also Ghost of Yotei kommt jetzt nochmal. Ghost of Yotei.
Ja, stimmt.
Und der Rest ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber die restlichen Spiele gab es auch für die PlayStation 4. Gran Turismo 7 ist da so ein halbes Ding, weil da gibt es einige Spielmodi nur auf der PlayStation 5. Aber ansonsten ist das alles PlayStation 4. Und
ja, God of War und so auch, ne? Das gab es alles noch für PS4.
Und der PlayStation 5-Hype hat lange angehalten, sag ich mal. Astrobot, ja, stimmt.
Na gut, ist aber auch von Team Yasubi. Ein Unterstudio, ja, okay.
Ja, aber es ist halt PlayStation Studios, ne? Aber ich sag's mal so, wenn du jetzt an eine PlayStation 3 denkst, dann denke ich zum Beispiel Killzone, Uncharted, Last of Us. Mir fallen sofort Titel ein. Wenn ich an eine PlayStation 4 denke, dann auch Uncharted, Last of Us und Horizon und viele, viele andere Titel.
Ja, ja, ja.
Und dann denke
also
ich so
klar,
an PlayStation
5. Selbst wenn
5?
Wir jetzt holpern, aber es würde uns mehr einfallen, wenn wir jetzt noch weiter gucken würden. Ja.
Ja, genau. So, und dann denke ich so an die PlayStation 5 und denke mir so, oh. Also, ich weiß jetzt nicht, welche Identität diese Generation hat. Ich meine, sie verkauft sich hervorragend, aber man muss auch dazu sagen, das letzte Jahr hat die PlayStation 5 auch nur 10 Millionen Konsolen abgesetzt. Und das ist halt für PlayStation relativ zahm. Wenn wir so mal auf die Konkurrenz gucken, jetzt Nintendo Switch, hatte Nintendo Jahre, da sind sie an die 20 Millionen rangerückt. Und 10 Millionen ist halt nicht viel. Und die Leute merken halt auch langsam, da kommt nicht so viel.
Ja.
Und deswegen ist es wirklich gut, dass PlayStation jetzt wieder umfängt, weil das war die Stärke von PlayStation, dass man gute Marken hat. Ja, die sind ein bisschen anders gestrickt als zum Beispiel Nintendo-Titel. Nintendo-Titel sind ja sehr Gameplay-lastig. Und PlayStation hat immer versucht, so diesen Cinematic-Mode mit reinzubringen. Ne? Also du hattest immer so ein bisschen diese filmische Inszenierung. Deswegen hat man ja damals, deswegen hat ja auch Quantic Dream eine ganze Weile für PlayStation exklusiv entwickelt. Siehe Heavy Rain oder siehe Detroit Become Human oder. Und das hat der PlayStation-Generation gefehlt. Und jetzt gucke ich so auf meine nicht vorhandene Armbanduhr und denke so, fuck, 2 Monate noch und es sind 5 Jahre vorbei. 5 Jahre, wo wir so gut wie nix gesehen haben für die PlayStation 5, was exklusiv ist. Und das wird sich ja jetzt wahrscheinlich auch noch alles ein bisschen ändern, denn Sony startet ja immer weitere Experimente, wie zum Beispiel das Lego Horizon, was ja für alle Plattformen kam. Und jetzt geht man so ganz langsam ran an Helldivers, das ja jetzt auch für die Xbox erschienen ist und da ein super Erfolg ist. Und so langsam merkt Xbox, oh, wir haben Horizon rausgebracht, also Forza Horizon für die PlayStation 5. Das war lange auf dem ersten Platz im PlayStation Store.
Ja.
Und jetzt hat sieht Sony, oh, Helldivers ist ja auf der Xbox auch ein Riesenerfolg. Und ich glaube, es wird sich einiges ändern, aber trotzdem wollen die Leute immer noch diese Leuchtturmentwicklung haben. Ein Last of Us, ein Uncharted oder so. Das haben wir alles nicht bekommen. Ein Uncharted oder ein Last of Us, was oder meinetwegen auch ein Horizon, was exklusiv für die PlayStation 5 entwickelt wurde. Da mal zu sehen, wie man die Technik ausreizt, das war doch immer der besondere Reiz an Konsolen. Dass man sagt, okay, du hast zwar eine Konsole, da ist die Hardware mittlerweile 5 Jahre alt, aber das Spiel sieht so aus, als könnte es wirklich mit heutigen Titeln mithalten. Und das fehlt irgendwie. Es fehlt eine Identität. Die PlayStation 5 ist für mich bis jetzt ein Kasten, wurde mittlerweile bei mir natürlich durch die Pro ausgetauscht. Aber viel habe ich bis jetzt davon noch nicht gehabt, oder wie siehst du das?
Also ich persönlich, ja, ich habe da ein anderes, ich spiele andauernd PlayStation 5. Ich liebe diese Konsole, aber ich müsste jetzt selbst reflektieren, wie viel davon hätte ich auch auf PS. Also PS, es ist natürlich schneller. Es ist so schön flüssig und ich spiele so viel PlayStation 5, ne? Aber ich höre den Take von dir ja auch sehr, sehr oft aus der Community. Du bist da ja nicht mit alleine, sondern ganz viele empfinden ja so. Und ganz viele haben ja auch explizit immer noch und sagen immer noch, ja, ich habe mir noch keine geholt. So, warum? Warum soll ich mir eine holen? Die gucken halt so ganz genau, okay, die Spiele gibt es, die Spiele kann ich bekommen und sagen sich, was ich warte noch? So, weil ich habe eine PS4, da kann ich halt fröhlich drauf spielen. Warum soll ich mir jetzt gerade den Stress machen, wenn ich doch einfach noch warten kann? Und da gibt es sehr wenig Exklusives. Ich habe auch gerade, das neue Horizon kam auch für PS4 noch raus, ja.
Genau, das kam für PS4. Also, wenn man jetzt noch ein paar Titel nennen müsste, Marvel Spider-Man 2. Und das fällt halt nicht so auf, weil es halt den ersten Teil auch auf der PlayStation 4 gab. Death Stranding 2, was gut aussieht, aber ja. Und dann hatten wir halt mal kurz Astrobot und wo sich Team Asobi halt freut, dass sich das so gut verkauft hat. Aber Astrobot ist jetzt knapp vor den 3 Millionen Einheiten. Also das ist so, das ist ein das ist mega...
Das sad, Mann.
Ja,
das ist eines der besten Spiele ever, Mann. Das ist so sad, dass das so wenig Leute spielen.
Ne? Und das ist für Team Asobi ein Erfolg, aber natürlich im Vergleich zu anderen Titeln wie ein Spider-Man oder so, oder Sachen, die ich jetzt schon genannt habe. Ja, es braucht seine Zeit, denke ich mal. So, was haben wir jetzt noch, so was ansteht? Natürlich Ghost of Yotei kommt jetzt am 2. Oktober. Dann haben wir aber noch Marvel's Wolverine von Insomniac Studios, beziehungsweise Insomniac Games. da ist noch kein Termin bekannt. Dann haben wir Intergalactic The Heretic Prophecy, was ich ganz schrecklichen Titel finde. Aber das kommt dann von Naughty Dog, aber da ist auch noch kein Termin bekannt. Und dann haben wir Titel wie zum Beispiel Star Wars Knight of the Old Republic Remake, wo man nicht weiß, ob es überhaupt noch kommt. Dann haben wir Phantom Blade Zero, keine Ahnung, sagt mir gar nichts. CERN, Dreams of Another, The God Slayer, ja. Und dann denke ich mir so,
Nur Banger.
dann gucke ich hier eine Liste, die ich gerade rausgesucht habe. Und die kannst du auf einem Bildschirm quasi abbilden.
Ja.
Und da gibt es dann teilweise auch Exklusivtitel wie zum Beispiel Firewall Ultra PSVR 2. Ja gut, geil für PSVR 2 Besitzer, aber merkst ja auch nichts mehr von. Dann haben wir halt Returnal, Rise of the Ronin, Silent Hill, The Short Message ist halt eine Demo. Und dann werden hier Titel teilweise in der Liste genannt, wie zum Beispiel Uncharted Legacy of Thieves Collection. Kommt auch für den PC. Und also das sind einfach so Sachen, wo ich sage, okay, das ist doof. Ne? Also,
es fehlen die großen IPs. Das ist so, als wenn bisher die Switch 2, also gut, jetzt die Switch 2 ist jetzt noch sehr jung, aber als wenn in 5 Jahren auf einmal immer noch kein neues Zelda kam, immer noch kein neues 3D-Mario, noch kein Donkey Kong, kein F-Zero, also wenn die großen Marken auf einmal in den ersten 5 Jahren alle fehlen würden, dann würde man sich auch irgendwann fragen, hey, hallo?
Ja, ja. Richtig, genau. Ne? Und das ist halt, weiß ich auch nicht. Also, Sony hat sich da komplett verschätzt und dass man jetzt den Weg zurück macht, ist cool. Aber ich sag's mal so, wie schnell sind jetzt diese 5 Jahre vergangen? Und wie schnell werden die nächsten 3 Jahre vergangen, bis die PlayStation 6 kommt? Ich habe so ein bisschen Angst. Aber was heißt Angst? Angst ist vielleicht übertrieben. Aber ich vermute, dass wir dieselbe Situation dann wieder haben, die wir jetzt auch mit der aktuellen Konsolengeneration haben, dass viele Titel einfach noch für die PlayStation 5 programmiert werden und dann einfach auf der PlayStation 6 ein Auflösungs-FPS und Detail-Upgrade bekommen. Und ich vermute auch, dass wir seit PlayStation 4 mittlerweile an den Punkt gekommen sind, wo die Leute dann vielleicht auch nicht mehr so heiß darauf sind, ob sie jetzt noch ein paar Bäume mehr im Hintergrund sehen oder so. Sondern die sagen weil auch ein Donkey Kong Bonanza sieht fantastisch aus, sage ich mal.
Das ist ja das, was ich auch immer sage. Ich will euch Technikleuten damit ja nie auf den Schlips treten, aber ich sage doch schon seit Jahren, dass der Unterschied von PlayStation 3 auf 4 war ja noch merklich, aber der war auch schon nicht mehr schon so krass wie von 2 auf 3. Auf 3 war ein Megasprung. Von 3 auf 4 war ein Sprung, aber weniger. Von 4 auf 5 war nochmal weniger der Sprung. Ja. Ich glaube, dass wir einfach an diesen Punkt kommen, dass die Technik sich einfach immer weniger wirklich entwickelt.
Ja, ja.
Es geht immer mehr nur um mehr Auflösung, was alles toll ist und mehr FPS. Mhm. Aber das ist vor allem gerade für den großen Mainstream, die nehmen das ja noch viel weniger wahr. Ich kriege das ja aus der Community mit, so viele Leute spielen auf dem 1080p-Fernseher.
Ja.
Die können gar kein 4K, die wollen gar kein 4K, die Streams gucken sie eher am Handy. So, da ist denen auch egal, wie gut, ob ich in 4K streame oder nicht. Einfach dieses 4K, 8K irgendwas ist gar nicht so doll in der Gesellschaft angekommen, wie man so denken würde. Und da ist einfach irgendwann einfach so ein Deckel erreicht, wo es wirklich, wo die Technik sich noch hinentwickeln kann, ja.
Ja, richtig. Also, und deswegen kommen jetzt auch immer mehr diese Handhelds, wie zum Beispiel das ROG Ally-X, weil die meisten Leute sagen, ey, das nehme ich mit, da kann ich meine Steam-Games drauf spielen, meine Epic-Games. Und wir werden eine sehr interessante Zeit erleben, die nächsten Jahre, vermute ich. Was auch so Markt gibt, weil es gibt einfach genug Alternativen, ne? Du hast dein Handy immer dabei, du hast dein Handheld dabei, der irgendwie alles zocken kann. Also es wird sich jetzt immer mehr in die Richtung bewegen, dass du sagst, okay, das spiele ich lieber jetzt mit ein paar Details weniger und zu Hause auf meiner Konsole oder so, kann ich denn genau an dem Punkt fortsetzen, wo ich aufgehört habe mit meinem Handheld. Oder vielleicht sogar am PC, wenn man das denn will. Aber ansonsten sind wir halt bei einem Detailgrad angekommen, der momentan echt krass ist. Und die nächste Stufe wird ja dann irgendwann sein, dass wir Spiele bekommen, die genauso wie Animationsfilme in komplett Raytracing bzw. Pass-Tracing gerendert sind. Ich meine, da brauchen wir noch wesentlich mehr Leistung. Da erreichen wir dann nochmal neue Details, aber da dürfen wir dann auch wieder nicht vergessen, auch schon Ratchet & Clank sieht fantastisch aus. Das sieht schon aus wie ein Animationsfilm. Ne?
Ja.
Und deswegen, das wird es jetzt auch nicht mehr so sein. Und da wird sich so einiges ändern, weil auch natürlich auch die andere Seite, die Indie-Games und sowas alles zeigen, ey, auch einfache Spiele, wie zum Beispiel in Hollow Knight Silksong, was jetzt bald kommt.
Ja, Mann!
2 Tage noch.
Silksong!
Das kommt für 20 Euro auf den Markt.
Ja.
Und wird millionenfach verkauft werden.
Ne? Ja, ja, ja.
Und das ist einfach eine Sache, das hat jetzt auch 6 Jahre gedauert.
Ja, ich kauf's 5-mal. Einfach so.
Ne? aber ich sag's mal so, es gibt halt genug Alternativen. Ob es jetzt günstigere Spiele sind von Indie-Studios, zum Beispiel dieses Hell is Us, was ich dir genannt habe, das ist ein top aktuell grafisches Game, wurde aber nur von 45 Leuten entwickelt. Und wir sind an dieser schwimmenden Grenze, wo AA und AAA bald in absehbarer Zeit schon in ähnlichen Dimensionen stattfinden werden. Und deswegen, da müssen die Hersteller einfach umdenken. Es wird natürlich noch diese Leuchtturmtitel geben. Alter, ich kann dir gar nicht sagen, wenn ein neues Uncharted kommt, dann mache ich hier aber, dann mache ich hier einen Handstand. Also mache ich nicht, dann verletze ich mich wieder. Aber es ist einfach so eine Sache, die feiere ich natürlich immer noch, die Titel. Aber ich habe mittlerweile auch Spaß, zum Beispiel von Night Dive, erwähne ich ja hier öfter, die Remaster von System Shock 2 nachzuholen, weil sie einfach auf einem modernen System laufen, mit einem modernen Monitor und einer modernen Grafikkarte und ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen, sage ich mal. Und damit bin ich auch schon zufrieden. Und so splittet sich das ja immer weiter auf. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was wir da erleben werden. Vor allem aber auch für Nintendo. Denn die Nintendo Switch 1, die stand ja noch, sage ich mal, im großen, alleinigen Raum da. Das war damals die Revolution und mittlerweile versuchen das viele Hersteller nachzumachen. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich bekomme jetzt wahrscheinlich im Oktober ein Review-Exemplar vom LAX, also von dem Xbox-Handheld.
Okay. Glückwunsch.
Da kann ich dann Steam-Spiele, Epic-Games-Spiele, die kostenlos sind teilweise, da kann ich GOG-Spiele, da kann ich alles drauf spielen. Und dann habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen die Angst darum, ob meine Switch dann wieder, und dann kommt Nintendo wieder auf alte Probleme, zu einer Exklusivmarke wird, sozusagen. Also nur für die Nintendo-Games, ne? Also Nintendo kommt dann langsam wieder auf den alten Stand. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, LAX kostet 900 Euro wahrscheinlich. Also
eben, hatten wir schon mal, ja.
Ne, das wird nochmal eine andere Dimension sein. Aber ich sag's mal so, auch diese Technik wird billiger werden. Und wenn die Dinger irgendwann auch in diesem 500, 600 Euro Preispool angelangt sind, also dann sagen sich die Leute, okay, warte mal, für ein Nintendo-Game bezahle ich jetzt 80 oder 90 Euro. Das kann ich mir zwar mal leisten, weil es halt ein Nintendo-Exclusive ist, aber ob ich das für alle anderen Spiele testen will oder ob ich sage, wie zum Beispiel jetzt zum Launch der Switch 2, ich hole mir nochmal Cyberpunk für 70 Euro, wird unwahrscheinlich sein. Du kannst ja einfach dein Steam-Game, was du günstig gekauft hast, im Angebot oder beim Steam-Sale oder was weiß ich, dann einfach auch auf deinem Handheld weiterspielen.
Der 900 Euro kostet.
Noch. Also Asus bringt natürlich auch noch eine günstigere Variante für 600 Euro. Die ist aber nicht wirklich leistungsfähiger als ein Steam Deck. Ne? Aber ich sag's mal so, wenn du jetzt in deinem WLAN bist oder so, machst du einfach einen Game Pass an und streamst dir das auf dein Handheld. Oder GeForce Now oder was weiß ich. Das sind alles so Sachen, die jetzt alle dazukommen. Also wir befinden uns jetzt mittlerweile in einem Umfeld, was sich stark verändert. Auch das Konsolen so einzigartige Chips drin hatten, wie zum Beispiel eine PlayStation 2 oder PlayStation 3, hebt die ja auch nicht mehr wirklich ab. Das ist auch nichts anderes als hardware-technischen PC. Und das ist so, es wird sich alles verallgemeinern. Ich bin schon gespannt, wie da die nächsten Jahre werden. Aber Was wir auf jeden Fall.
Ich kann es dir nicht so hart begründen. Ich sehe den Xbox Handheld nicht als Konkurrenz für die Switch. Vor allem, weil einfach das Switch-Feature ja auch fehlt, oder? Beim Xbox, den kannst du nicht an den Fernseher easy anschließen. Nein, ich meine easy anschließen. Über eine Dockingstation.
Eine Dockingstation wissen wir momentan noch nicht, ob sie kommt. Aber die Funktionalität generell ist gegeben.
Klar, aber es muss halt massentauglich, es muss easy sein, massentauglich.
Ja,
klar,
ja, richtig.
Du kannst ein Steam Deck auch an Fernseher anschließen, aber eben kein normaler Mensch hat Bock, das mit irgendwelchen wilden Apparaten oder Kabeln zu lösen, sondern es muss in die Dockingstation fertig aus, auch damit Kinder das machen können. Und deshalb, ich sehe das Ding mit dem Preis, ich sehe es noch nicht als Konkurrenz für die Switch, ich will die Switch nicht glorifizieren. Ich selber hätte wahrscheinlich voll gerne so ein Handheld, wo ich hätte voll gerne ein Steam Deck, es ist mir nur zu teuer. Oder dieses PlayStation-Portable-Ding oder sowas. Ich will die Switch jetzt nicht glorifizieren, nur ich sehe sie immer noch recht konkurrenzfrei, weil sie so familientauglich ist, weil sie halt so casual ist. Und das müssten die anderen erstmal erreichen, um da gegenzustänkern.
Ja, das ist richtig. Aber Nintendo setzt ja hier auch eigene Maßstäbe mit Preisen und Co. Und wenn denn alle Spiele nur noch auf GameCube-Cards, die ja momentan überhaupt nicht angenommen werden, kommen.
Dazu habe ich noch einen witzigen Fakt, ja.
Okay, das ist auf jeden Fall eine Sache, aber da können wir auch gleich mal zum nächsten Thema kommen, denn diese GameKey-Cards sind neben den Preisen von der Nintendo Switch auch noch ein Problem mittlerweile für Nintendo, und zwar aus mehreren Faktoren, denn die japanische Nationalbibliothek schließt GameKey-Cards von der Archivierung aus. Und Japan ist ja schon sehr bewusst dahinterher, Videospiele zu archivieren, um die für die Zukunft bereitzuhalten. Da sind mittlerweile 8600 Spiele archiviert. Das ist natürlich im Vergleich zu dem, was rauskommt, immer noch recht wenig, aber da hat man natürlich nochmal eine größere Auswahl. Man besinnt sich zum Beispiel auf Spiele, die ein großes Spektrum abdecken und so weiter und so fort. Also das heißt, was zum Beispiel als Leuchtturmtitel für viele andere Spiele dieser Art stehen könnte und so weiter, dass man da natürlich nicht unendlich Platz hat. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Spiel nur noch auf einer GameKey-Card kommt, dann sagen die, nö, machen wir nicht.
Ja.
Ne? Und das finde ich auch konsequent. Nintendo ist da jetzt so ein bisschen der Buhmann, obwohl es ja andere Hersteller auch schon gemacht haben, wie PlayStation 5 und Xbox, wo dann teilweise nur Installationsdateien drauf sind auf den Disk und so weiter. Aber Nintendo macht es halt das erste Mal so richtig schön öffentlich. Und damit fallen sie gerade kräftig auf die Schnauze, weil keiner kauft die Dinger. So, du wolltest was dazu sagen.
Ja, GameKey-Cards, ne? Sie sind mir ja schon seit langem super unsympathisch. Mhm. Ja, man kann zwar was umstellen, aber ich hasse diese GameKey-Cards. Es ist so anstrengend in der Familie, wenn die Kinder einfach mal zocken wollen. Sie wollen ein digitales Spiel starten und so, Papa, das geht nicht. Ich so, dann müssen wir da erst die GameKey-Card runterladen. Irgendwie die Accounts irgendwie. Oh, es ist so nervig, ne? Mhm. Aber jetzt haben wir noch auf ein ganz anderes Problem gestoßen. Die Kinder wollten Monopoly spielen. Das Spiel haben wir vor vielen Jahren mal auf der Switch gekauft. Mhm. Ging nicht. Warum nicht?
Okay.
Für das Spiel existiert keine GameKey-Card.
Ach.
Ja.
Also
das
es gibt
Spiel
keine...
wurde aus dem eShop gelöscht, du kannst es nicht mehr kaufen und es wurde dafür keine Software-Card installiert. Wir können dieses Spiel, was wir auf der Switch damals gekauft haben, wir können das Spiel nicht mehr spielen, weil dafür keine Software-Card existiert.
Guck einer an, sowas gibt's also auch.
Ja.
Ich dachte, das wurde allgemein einfach übertragen in dieses neue System, aber...
Ja, würde man auch denken. Das ist auch das erste Mal, wo es aufgefallen ist. Aber die Kinder konnten Monopoly nicht mehr spielen. Bam.
Wow. Das ist ja super. Also muss man quasi seine alte Switch 1 nochmal rauskramen, wenn die das zocken wollen.
Ja, die alte Switch 1, wo das dann bloß kein Update oder so, sondern genau, dann ging es auch. Wir hatten das noch auf einem anderen Account, weil da war es dann auch noch... da war es dann auch noch voll installiert. Das war keine Keycard und da konnten wir das dann spielen. Ja, aber auf der Switch 2 konnten wir Monopoly nicht mehr spielen, obwohl wir es gekauft hatten.
Ja, also es ist eine schreckliche Entwicklung und ich finde auch gut, dass Nintendo jetzt mit diesen offensichtlichen GameKey-Cards abseits von den Discs, wie gesagt, die wir ja schon auf anderen Konsolen hatten und nur so ein Grunddatenstamm drauf ist, einfach auf die Schnauze fliegt. Weil, also Nintendo überlegt ja gerade intern, wohl auch mit dem Cartridge-Hersteller Macronix, die ja diese ganzen Cartridges für Switch 1 und Switch 2 machen, erstens, dass sie weitere Speichergrößen jetzt wieder anbieten, abseits der 64 GB. Ich meine, das wird am Ende dasselbe sein wie bei einer Switch 1, dass du dann am Ende dastehst und sagst, ja, super, dann nimm dir halt eine 1-Gigabyte-Karte, den Rest musst du runterladen oder sonst was. Aber immerhin gibt es das jetzt auch für Indie-Entwickler, die halt nicht einfach $16 für eine 64-Gigabyte-Cartridge ausgeben wollen. Ja. Und das finde ich schon mal eine gute Sache. Und die zweite Sache ist, ob man dieses GameKey-Card-Ding generell noch mal überdenkt. Was ich finde, ist, Nintendo macht, also die haben ja wirklich Vorschriften, wie darf man veröffentlichen auf einer Switch und so weiter und so fort. Dies, das, jenes. Und das, was ich halt bedenklich finde, dass Nintendo den Herstellern immer noch so viele Freiheiten lässt. Wenn du das Ding in den Handel stellst, alleine schon, auch wenn es um Umweltschutz geht oder so, dann stell das Ding doch, wenn du da schon eine Hülle reinstellst, aber nicht mit einem Code rein. Weil dann brauchst du auch die scheiß Hülle nicht. Dann kaufst halt einfach im E-Shop oder biete die Dinger komplett digital an, keine Ahnung, mit einer Pappkarte oder was weiß ich. Und stell da, lass da nicht extra eine Hülle produzieren für. So, und die zweite Sache ist, ich finde, Nintendo sollte sagen, hey, die Grundversion, wie sie es beim NES gemacht haben. Ja, deswegen haben sie den Videospielmarkt gerettet. Die Grundversion sollen komplett durchspielbar auf einer Cartridge vorliegen. Klar, damals gab es noch keine Alternativen, aber ich finde, da sind sie einfach zu locker. Und ja. Da sollten sie wirklich sagen, wir, wenn was in Handel kommt, dann haben wir die Mindestvoraussetzungen, dass ihr eine Cartridge kauft, meinetwegen eine günstigere Variante mit 1-2 Gigabyte oder so. Na, und fertig. Und ja, da bin ich mal gespannt, in welche Richtung sich das jetzt entwickeln wird. Diese GameKey-Cards sehen wir ja an Drittherstellern. Ich glaube, es gibt bis jetzt 5 Spiele, die auf Cartridge erschienen sind. Und der Rest kommt per GameKey-Card. Und dann denke ich so,
Ätzend. Ja, ja, es nervt richtig.
Na? Weil ist doch klar, wenn die Hersteller da die freie Wahl haben, dann holst du so eine GameKey-Card, da ist ein NFC-Chip drauf oder so ein kleiner, minimaler Speicherchip und dann kannst du den Code auslesen und runterladen und fertig.
Ne? Ja.
Naja, nicht so schön, sagen wir es einfach so.
GameKey-Cards.
Na, deswegen werden wir auch mal sehen, was da jetzt noch kommt. Aber erstmal müssen natürlich die Entwickler auch Spiele entwickeln können für die Switch. Und das ist auch gerade so ein spezielles Thema, Tim. Weil Nintendo rückt keine Dev-Kits raus. Es ist so weird gerade, was gerade abgeht. Es ist so eine komische Entscheidung. Also nur ausgewählte Entwickler haben gerade ein Dev-Kit. Und ich weiß nicht, was Nintendos Angst ist, ob das wieder geleakt wird, weil geleakt wird sowieso gerade.
Ja, ist so.
Weil die haben jetzt, es gibt schon wieder eine News, die Dev-Kits der PlayStation, der Switch 2 sollen wohl so stark sein wie eine PlayStation 5.
Mhm.
So, also das heißt, vielleicht schon im Mind auf eine stärkere Switch 2, wer weiß, ist alles nur Vermutung von meiner Seite aus, aber dass man schon sagen kann, hey, wir integrieren da gleich noch einen 60-FPS-Modus mit rein, auch wenn wir es jetzt auf der Original-Switch nur in 30 schaffen oder ähnliches. So, und das ist erstmal der interessante Fakt, also geleakt wird sowieso. Und es bekommen einige Hersteller einfach kein Dev-Kit, egal ob AAA oder Indie, und ich verstehe das nicht, weil Nintendo, laut internen Informationen, will gerade einfach nur die Switch 1 weiter pushen. Deswegen, das soll auch wohl der Hintergrund sein, warum sie so einen guten Aufwärtskompatibilitätsmodus in der Switch 2 integriert haben. Aber irgendwie ist das doch alles eigenartig, oder?
Ja, wie gesagt, ich habe halt Sorge, dass die Spiele dann einfach demnächst nicht so, die sollen halt gut sein für die Switch, so. Die sollen sie gut entwickeln. Und irgendwie hat man jetzt so Sorge, wie du schon meintest, dass dann der Support von außen, der AAA-Support, der AAA-Bereich und sowas, dass das irgendwie hinterherhinkt, weil sie A, vielleicht bald bessere Alternativen haben und ja, wenn die halt keine Dev-Kits bekommen, dass die Entwicklung dann einfach nicht rund läuft. Da hat man jetzt irgendwie so ein bisschen Sorge.
Ja, vor allem, dass wir jetzt nochmal den Status von PlayStation 4 zu PlayStation 5, was wir am Anfang vom Podcast hier besprochen haben, nochmal wiederholen.
Ja.
Dieses, wir haben jetzt erstmal nur Switch 1-Titel, aber für die Switch 2, naja, gucken wir mal. So, und das wäre halt keine gute Entwicklung, finde ich. Also ich finde, wenn eine neue Konsole da ist, dann sollte man die auch schon nutzen können. Auch sicherlich nicht so perfekt wie am Ende einer Generation, aber schon im Stile von, ey, wir können da jetzt richtig was rausholen.
Ja.
Und wenn dann wichtige Entwickler, wir wissen nicht genau, wer es ist, aber wenn wichtige Entwickler da rausgehalten werden, ist das halt eine eigenartige Entscheidung. Also Digital Foundry ist jetzt halt über die Gamescom gelaufen und die haben halt verschiedene Leute gefragt, also Entwickler, die sie kennen, und die haben, also die haben eine Rückmeldung von 85% der Entwickler, die sie gefragt haben, dass die noch kein DevKit haben. Und da denke ich so, warum? Was will Nintendo damit bezwecken? Wollen sie etwa ihre eigenen Titel hervorstellen, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, weil Nintendo ja immer um Dritthersteller gebuhlt hat jetzt seit dem GameCube? Oder wollen sie einfach gewisse Leute bevorzugen und haben die Entwickler Bock darauf? Sind sie jetzt eher vorsichtig, weil sie nicht wissen, wie sich die Switch 2 verkauft und so weiter? Aber es ist schon eine eigenartige Sache, finde ich. Also ich bin wirklich gespannt, was uns da erwarten wird. Vor allem, ob man dann wirklich diesen Service-Game-Fehler macht wie bei Sony und dass die Spiele jetzt dann eher so kleckerweise irgendwann nach ein paar Jahren kommen. Ich hoffe nicht. Ich habe aber auch intern ein bisschen Schiss, weil die zweite Hälfte vom Odyssey-Team wird ja nicht am Donkey Kong Bonanza gebaut haben, sondern halt am nächsten Mario-Titel. Und wenn Mario jetzt zum Beispiel auch wieder ein Switch 1-Titel ist, der geupgradet wird,
ja,
da bin ich auch so, also ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Bin da gerade bei Nintendo nicht so, ich bin mir da noch unsicher.
Ja, also man weiß im Endeffekt jetzt nicht so viel mehr, aber man hat einfach Skepsis, weil Nintendo.
Ja, es ist halt so, ne? Es ist ja nichts Neues, dass wir einen Nintendo-Haken haben.
Ja, ja, ja.
Und ich weiß auch nicht, was die Strategie dahinter ist, ob Furukawa da gerade irgendwelche Exklusivdeals mit großen Publishern hat, weil ich könnte mir vorstellen, es hat auch wieder ein bisschen was mit, Furukawas Finanzdenken zu tun, sagen wir es einfach mal so, ne? Und ich bin mir da so unsicher und ich kann auch gar nicht so viel dazu sagen, ehrlich gesagt, zu dem Thema, weil ich einfach nicht weiß, was das soll. Ich bin da so ein bisschen ratlos, weil Nintendo hat es immer schwer, Drittherstelleranbieter zu haben. Egal, ob es die Wii war, weil man die Spiele nicht richtig umsetzen konnte, weil die Hardware halt so leistungsschwach war. Oder der GameCube ja sowieso Katastrophe und beim N64 ging es ja schon los. Und jetzt hatten sie mal so einen Hype mit der Switch. Aber die haben ja zwischendurch auch gesehen bei der Wii U, die sind auch ganz schnell wieder weg. So,
ja, ja, ja.
Jetzt machen sie halt diesen Move und ich bin da so unsicher, was Nintendo da gerade macht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber vielleicht werden wir demnächst noch eine große Überraschung erleben und zwar in der kommenden September Direct.
Ja.
So. Und jetzt will ich erstmal deine ersten Gedanken von dir dazu hören.
Ich weiß, das klingt jetzt wieder voll doof. Ich weiß gar nicht so genau, was du von mir hören willst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine September Direct kommt, ist halt sehr hoch, weil es immer eine September Direct gab. Das heißt, wer jetzt halt um die Ecke kommt und da die krassen Leaks ballert, denke ich mir, okay, bravo. Bravo. Ja, jedes Jahr September Direct und sich jetzt halt aufspielen als der große Leaker, der in der September Direct ballert. Ja, egal, geil, ne? Dann bin ich der leakt, dass ein neues 3D-Mario kommen wird. Klopfe ich mir genauso auf die Schulter. Nein, warum sollte keine September Direct kommen? Der Zeitpunkt passt, die Breite der Spiele passt, es ist Zeit, Nintendo muss und soll was ankündigen, natürlich kommt eine September Direct und ich glaube, wir werden das 3D-Mario sehen, ich glaube, wir werden ein 2D-Zelda sehen und ansonsten lasse ich mich überraschen, bei Nintendo weiß man nie. Es gab auch schon Directs, da war sehr wenig und auf einmal kamen hinterher zwei Shadow Drops. Also es ist super wild, super weird. Ich habe ja ein Video dazu gemacht, was man so erwarten könnte demnächst von der Switch 2 und es ist halt sehr offen aktuell. Nintendo ist bei einigen IPs ja auch schon bereit gewesen, F-Zero vielleicht mal abzugeben. Vielleicht sehen wir was von F-Zero, aber nicht von Nintendo selber. Und wir schauen mal. Wir werden Schrottmon sehen und ja, ich bin mal gespannt.
Also ich bin mir, also ja, September Direct ja, aber die Frage ist, die ich mir da stelle, was werden wir sehen? Werden wir Switch 1-Titel sehen, haufenweise, die dann vielleicht über die Switch 2 Aufwärtskompatibilität verbessert werden? Oder werden wir wirklich Entwicklungen von Drittherstellern auch sehen, die dann einfach mal auf die Switch 2 ausgelegt sind. Weil das DevKit, das wissen wir, also den Chip gibt es seit 2021, das DevKit gibt es seit 2022, also seit 3 Jahren. Die Frage ist halt, wer wird da was machen? Hat Nintendo, und da komme ich wieder, mache ich wieder den Sprung zurück, hat Nintendo die jetzt erstmal nur an interne Studios weitergegeben? Mhm. Oder werden wir auch von größeren Herstellern, ich würde feiern, wenn zum Beispiel das ein oder andere Spiel, was technisch nicht auf eine Switch 1 geportet werden konnte, jetzt nochmal nachkommt, werden wir sehen, was die Switch 2 kann. Ich meine, Donkey Kong Bonanza ist schick, ist hübsch, aber es ist auch so, wo ich sage, da geht noch mehr. Definitiv mit der Hardware. So, und ich weiß nicht, ich bin da gerade so unentschlossen. Was ja auf jeden Fall kommt, ist 13. September, 40 Jahre Mario.
Ja.
So. Und es ist Nintendo. Ich muss da wieder diesen Pfad aufmachen. Weil wenn ich mir so die letzten, naja, Jubiläen angucke, sage ich mal. Ich meine, zu Zelda, ja, da gab es dann halt diesen Link's Awakening Handheld.
Ja.
Und das war's irgendwie so gefühlt. So. Und bei Nintendo und Mario und ich habe so den Eindruck, die Japaner sind da immer sehr zurückhaltend und so und sehr demütig und so. Aber die können doch meine Güte noch mal jetzt irgendwas richtig Geiles rausballern. So, und ich bin gespannt, vor allem, was sie sich beim 3D-Mario einfallen lassen werden, weil Astro Bot zum Beispiel ist ein Spiel, wo ich sage, das hat es einfach genäht. Das war ein klassisches Jump'n'Run mit Items. So, also es war im Grunde genommen Super Mario in der Sony-Welt. Ne? Aber Mario muss ja immer wieder den Maßstab neu setzen.
Ja.
Und ich bin gespannt, was würdest du dir von einem neuen Mario wünschen, sage ich.
Ich würde mir wünschen, dass sie den Weg gehen von Bowser's Fury. Ich weiß, da gehen nicht alle mit. Ich hätte ungern wieder sowas wie Mario Odyssey. Wie gesagt, ich bin eher der Fan von Mario 64 oder Sunshine gewesen. Mhm. Jetzt nicht, weil Sunshine hat seine Problemchen, darum geht's nicht. Mhm. Sondern das Design, dass man Missionen hatte, dass man ein Ziel hat, aber dann auch eben sich belohnt gefühlt hat, weil man den Stern bekommt dafür, dass man sein Ziel geschafft hat.
Genau.
Die Sterne hatten wesentlich mehr Impact und haben sich viel belohnender angefühlt als diese inflationär rausgespülten Monde von Odyssey.
Ja, ja, ja.
Und das hat einen ganz anderen Reiz erneut. Ich gebe nur meine Perspektive wieder. Mir hat das mehr Spaß gemacht. Es hat seinen Grund, warum ich Odyssey über die ganzen letzten 7 Jahre nicht wirklich so oft replayed habe, obwohl es ein geiles Spiel ist. Weil, ja, warum soll ich wieder durch die Welt stampfen und halt alles nebenbei einsammeln? Weil Jump'n'Run-mäßig war das Spiel jetzt auch nicht so fordernd und so kreativ wie eben die anderen Marios davor. Es hatte eher so diesen Sandbox-Element und war ein fantastisches Spiel, bevor Leute was anderes denken, ne? Aber ich mochte mehr den Ansatz von 64 oder von Sunshine oder von Galaxy. Und deshalb, ich persönlich würde mir wünschen, dass wir eher wieder in die Richtung gehen. Eine schöne Hubworld gerne. Lass mich erkunden, so wie den Delfino Plaza oder das Schloss, geil. Aber ich möchte dann, dass, wenn ich was schaffe und eine Jump'n'Run Challenge vor mir habe, dass ich dafür dann auch belohnt werde mit etwas, was Impact hat und was sich gut anfühlt. Und deshalb, Bowser's Fury war halt so geil, weil da hattest du eine große Open World oder dann vielleicht mehrere Open Zones. Aber dann hast du innerhalb der Welt, die du frei begangen hast, hast du deine Missionchen gefunden. Du hast dann halt eben diese kleinen Areale. Klar, Bowser's Fury war mehr so ein, war so eine Art Experiment, so eine Tech-Demo, aber hat so viel Spaß gemacht vom Ansatz her.
Ja.
Und ich liebe dieses Prinzip und ich würde mich freuen, wenn sie dieses Prinzip beim nächsten Mario verfolgen und dann können wir mal gucken, wie uns das gefallen hat. Oder komplett klassisch, ich persönlich, also wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre Sunshine 2. Ohne die technischen Probleme.
Ja, aber bitte auch ohne Dreck weg.
Nein, der war das Beste, Mann.
Oh, nee. Ich, also, wenn es nach mir geht, ja, wenn ich jetzt hier mal meine Wünsche äußern dürfte. Erstens, ich will Items haben. Zweitens, ich will kein dauerhaftes Gimmick haben. Hier, Cappy und Dreck weg, das ging mir alles auf den Piss. Dann sollen sie lieber, dann sollen sie wirklich, weil, warum es mir auf den Piss ging, war, Erstens bin ich mit Cappy nicht so gut klargekommen. Klar, da haben andere mehr, bessere Skills, aber es war mir einfach zu wurschtig, denn so von der Steuerung her. Das ist aber jetzt so eine persönliche Präferenz. Ansonsten kann man an Odyssey ja objektiv nicht allzu viel meckern, außer das mit den Monden. Der Rest ist ja wirklich ein schönes Spiel.
Das ist ja auch nur was Subjektives. Das Spiel ist eine 10 von 10, Punkt.
Ja, genau, genau. So, und aber bei, wenn du ein Item hast, was ja, das Spiel so bestimmt, dann musst du alles um dieses Item stricken. Und das war bei Sunshine halt ganz besonders wild, fand ich. Und das hat mir nie so gefallen. Auch die Welten von Sunshine. Ich will ins Mushroom Kingdom. Also ich will irgendwas Abgedrehtes haben, aber nicht versuchen jetzt irgendeine Insel, die dann auch noch versucht, sich irgendwie realistisch an irgendwas anzubahnen. Das ist einfach für mich nicht Mario. Ja, ist halt so. Und ich finde es dann halt immer schöner, wenn man Items hat. Und vor allem, wenn Nintendo wieder zu der Kreativität zurückfindet, sage ich mal, wie in den 2D-Teilen, weil egal in welches Level du gegangen bist, wenn du eine Feuerblume hattest in deinem Inventar oder so, dann hattest du halt einen Vorteil. Aber es war nicht so, dass du jetzt irgendwie die Welt darum stricken musstest. Und dann findest du manchmal Items und manchmal ist halt dann Pech, wenn du das verlierst, dann wird es halt wieder ein bisschen schwieriger. Und diese Individualität, das hat mir alles so ein bisschen gefehlt bei Sunshine, weil alles sich dann um diesen Dreck weggedreht hat, außer die Bonus-Level, wo du den dann nicht mehr hattest. Und dann haben sie die Steuerung verkackt, weil du nur Laufen und Rennen hattest. Und das ist jetzt sicherlich wieder so ein technischer Fehler, den wird Nintendo wahrscheinlich auch nicht nochmal wiederholen. Aber ich finde es halt viel interessanter, wenn du Level so bauen kannst, dass du sagen kannst, okay, hier wäre ein Item mal besonders geil, dass du das Level in verschiedenen Art und Weisen schaffen kannst. So wie es jetzt bei Donkey Kong Bonanza der Fall ist. So, da ist ja auch nur Donkey Kong. Und weiß ich jetzt nicht, ob man Pauline als Gimmick sehen kann, aber die kommentiert ja eigentlich nur. Die macht ja nichts, außer du spielst das im Multiplayer-Modus.
Zwei Spieler, ja.
Oh Gott, deswegen, Alter. Ja, es ist... Ich fand das sehr... fand es sehr witzig in Samt seinem Review. Er hat auch gesagt, dass man Pauline nicht abschalten kann.
Ja, das ist, geht gar nicht.
Ne? Also, das ist so: Hey, eine Banane! Oh, geht's dir gut? Und ich denke so: Alter, ich hab doch gerade nur einen Stein aufgehoben. Was willst du denn von mir? Und das ist so: das ist ganz nett. Aber ich sag's immer so: Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel in so eine Hütte reingehe, die ich da bei Bonanza gebaut habe, dann habe ich natürlich dieses FOMO und will unbedingt dieses Voice-Sample von Pauline hören, was sie jetzt wieder zu sagen hat. Aber auf der anderen Seite denke ich, oh, jetzt musst du da reingehen. Dann labert die erst wieder 2 Minuten. Dann bekommst du deine Herzen und so. Das ist alles ganz nett gemacht. Aber ich sag's mal so, es wäre schön, wenn du da einen Modus hättest, das einfach abzuschalten, wenn sie es nicht noch nachreichen.
Ja, vor allem im Zwei-Spieler-Modus. Ne? Also für die, die es nicht wissen, du kannst Pauline... kannst du dann steuern und dann, du kannst als zweiter Spieler quasi mit Pauline so eine Voice Activation machen und dann geht so ein Wow-Buchstabe und fetzt halt Sachen weg, so als würdest du mit Donkey Kong kloppen. Du kannst damit halt super einfach so nebenbei alles wegsprengen. Die Gegner sind dadurch von super easy auf Baby super easy. Und alles ist halt, es ist witzig, aber Pauline macht halt jedes Mal, hey, 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 hey,
oh,
hey, 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 oh, ich bin ausgeflippt, ne? Es ist unspielbar dadurch. Also du kannst es auch noch nicht mal den Kids geben, weil du musst den Raum verlassen, du flippst aus.
Ja, das finde ich auch ganz schlimm, das ist so ein bisschen wie einzelhaft. Weißt du, das ist so ein bisschen so, als wenn du die ganze Zeit so den so einen einzelnen Tropfen auf die Stirn bekommst.
Ja.
Und wenn das die ganze Zeit ist, Alter, ich kann mir das so richtig vorstellen. Das Problem hatte ich zum Beispiel damals mit dem einen N64-Spiel, dieses 2D- wo du dieses Robotermädchen spielst. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber es war eins der wenigen 2D-Spiele. Und bei jedem Move hat die Hey, hey, hey gemacht. Alter, du warst wahnsinnig, weil du das irgendwann nicht mehr filtern kannst. Und das ist jetzt natürlich auf die Spitze getrieben. Und ich finde auch, Donkey Kong Bonanza braucht dringend noch ein Patch. Also egal, ob es Performance ist oder ob es so eine Sachen sind, einfach Quality-of-Life-Verbesserungen. Ne?
Ja.
Auch wenn das ein bisschen komisch klingt, wenn man ein 13-jähriges Mädchen einfach stumm schaltet. Aber hey, das ist natürlich nochmal so eine andere Ansichtssache. Aber ich bin da wirklich gespannt, was uns erwarten wird. Weil ich bin sehr, sehr unsicher gerade, was die Zukunft angeht. Ich glaube, Nintendo hätte am liebsten die Switch 2 noch ein bisschen nach hinten geschoben, habe ich den Eindruck.
Mhm.
Und schon bei der PlayStation 5 und bei der Xbox war es nicht so wichtig, dass sie jetzt auf einmal 2020 auf einmal rauskommen. Aber hey, es ist eine weirde Konsolengeneration. Ich bin ansonsten sehr zufrieden mit der Konsole, aber da geht noch ein bisschen was. Na gut, aber ich glaube, haben wir noch was? Glaube nicht.
Glaube nicht, ne?
Nö, ich glaube nicht. Wir haben eigentlich alles so ein bisschen hier angerissen. Und ja, wie gesagt, Leute, das war jetzt erstmal das klassische Roundup. Nächstes Mal machen wir dann SNES Part 3. Und dann werden wir uns einiges einfallen lassen mit unserem zweiten Sonntagscast, der ausnahmsweise aber mal jetzt am Mittwoch kommt, einfach für den Einstieg, dass wir wieder im September fleißig dabei sind und dass ihr auch merkt, hey, da kommt wieder was. Schaut gerne auch auf den YouTube-Kanal vorbei. Aber wer definitiv das Ganze hier so ein bisschen unterstützt und quasi uns ermöglicht, auch ein bisschen freier in den ganzen Sachen zu sein, sind unsere Supporter. Und da haben wir unter anderem zum Beispiel den Robin306, den Mike Hohenkamp, den David Mechler, den Christian Schicho, den Serioga L., den Michael Bormann, den Neidbert, den Njom Njom Njom, den JD1988, den Apefiction, den Sashi1987, oh mein Gott, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, den Quelek. Den Rocco Extreme, den Kanu, den Dragon Rider Loki, den Pascal Marius Wagner, BJK, PS5 Pro Player, N64 Gamer X2, Peter Beugmann, Kefka, den Axel Swiss, ja, der ist immer noch dabei. Der ist jetzt aber quasi auf das 12-Euro-Tier gewechselt, aber bleibt trotzdem langjähriger Support. Und die Lichtgestalten für 15 Euro, den Janis Just und den Pitchen, die einfach das 15-Euro-Paket immer noch supporten, weil es das damals mal gab. Wenn jetzt einer vielleicht sagt, hey, ich hätte auch gern so ein 15-Euro-Paket, vielleicht können wir ja nochmal drüber reden. Gucken wir einfach mal. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall natürlich auch im Namen aller anderen Supporter. Und ich bedanke mich erstmal bei dir, Tim. Schön, dass du
ja, dabei warst. Ja, ich habe doch was in eigener Sache. Also ein kleines ernstes Thema. Und ja, zwar, wir von Nerd Podcast wollen ja auch immer für gute Werte einstehen, ne?
Ja.
Wir wollen den moralischen Kompass hoffentlich an der richtigen Stelle setzen. Und deshalb würde ich an dieser Stelle noch am Ende einen kleinen Aufruf starten, wo ich euch ein bisschen bräuchte, und zwar gegen Zensur.
Okay.
Und es geht halt darum, dass wir beim Super Nintendo Podcast darf ich wahrscheinlich nur über drei meiner Lieblingsspiele sprechen. Und das weiß ich nicht, ob wir das so durchgehen lassen sollten. Ich brauche da halt mindestens 20 und da brauche ich ein bisschen eure Hilfe, dass wir Nerdy überreden, dass ich da über mehr als drei meiner Lieblingsspiele sprechen darf, weil ansonsten fühle ich mich da schon echt hart zensiert.
Ah, ja. Okay, holt mich jetzt erstmal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsache. Oh, ich komme jetzt, ich dachte, jetzt kommt irgendwas hier, die aktuellen Wahlen. Ja,
ja, ja.
So, ich dachte so, oh, oh. Muss ich. Ja, also ich sag's mal so, wie es ist. Der nächste, letzte Part vom Super Nintendo wird um unsere Lieblingsspiele handeln. Und ich bereite da schon ein bisschen vor, da ist natürlich Tim wesentlich weiter im Thema als ich. Deswegen werden wir mal schauen, vielleicht machen wir es einfach so, Tim macht die Seite gute Spiele und ich mache die Seite, es gab auch Scheißspiele auf dem Super Nintendo. Das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen amüsanter, aber so kriegen wir nochmal ein paar mehr Titel rein. Aber ob das 20 oder 30 werden, weil jetzt
ja, es ist Super Nintendo, Mann. Ich habe 250 Spiele gespielt auf der Konsole. Ich habe auch schlechte Spiele. By the way, ich habe Babsi 4D auf der Gamescom angespielt. Das ist richtig scheiße, Mann.
Echt jetzt?
Ja, das ist richtig scheiße. Gott. Das wird richtig witzig.
Oi. Also es setzt quasi, also dass mittlerweile auch Scheißspiele eine Fortsetzung bekommen, ist ja, ja auch.
Das muss Absicht sein, wirklich. Es ist richtig dumm schlecht.
Okay, naja gut, dann wisst ihr schon mal, was euch im nächsten Podcast im freien Feed erwartet und natürlich werden weiterhin Herzteile im freien Feed kommen. Guckt aber auch gerne im Premium-Feed vorbei, aber wir müssen demnächst dann was anpassen, sonst haben wir zweimal Samp. Ich meine, so sehr ich ihn auch mag, aber ist ja dann ein bisschen einseitig. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Gebt gerne eure Vorschläge ab, nochmal der Aufruf hier an alle und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.